Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston und die heutige Sendung ist ein bisschen anders als sonst. Ich würde gerne mit Ihnen einfach nur unbeschwert über die Festspiele in Salzburg sprechen oder Bierbrauer in Schweden. Und das mache ich auch später noch. Aber als erstes wenden wir uns der aktuellen Hochwasserlage in Süddeutschland zu. Darüber spreche ich gleich in wenigen Minuten mit unserem Korrespondenten Tobias Krone. Sie sind beim Sonntagsspaziergang, dem Reisemagazin im Deutschlandfunk. Und Sie haben hier vermutlich auch schon viele Berichte aus dem Allgäu und anderen schönen Teilen Süddeutschlands gehört. Heute geht es aber um den Starkregen, der die Region seit einigen Tagen belastet. Der hat zuletzt viele Flüsse anschwellen lassen, vor allem in Baden-Württemberg und im schwäbischen Teil von Bayern sind Flüsse über die Ufer getreten. In vielen Orten spricht man von einem Jahrhunderthochwasser. Und leider gibt es jetzt auch ein erstes Todesopfer zu vermelden. Ich spreche jetzt mit unserem Bayern-Korrespondenten Tobi Krone. Hallo, Herr Krone.
Hallo.
Herr Krone, ein Feuerwehrmann ist vergangene Nacht umgekommen. Wie kam es zu dem Unglück?
Ja, das ist in Oberbayern passiert, im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Das liegt so ungefähr auf der Bahnstrecke zwischen München und Nürnberg. Und das war gegen Mitternacht. Dort waren 4 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenberg Pfaffenhofen in einem Boot unterwegs, um Menschen aus einem Bungalow zu retten. Dieses Boot ist dann allerdings im Hochwasser gekentert. 3 der 4 konnten sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen, aber ein 42 Jahre alter Feuerwehrmann, der war dann erstmal verschwunden in den Wassermassen. Gegen 2.20 Uhr kam dann die traurige Nachricht, sein Leichnam ist aufgefunden worden. Er ist das erste bestätigte Todesopfer dieser Hochwasserkatastrophe. Und sein Tod bewegt die Menschen im ganzen Land. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist vor einer halben Stunde vor Ort gewesen in Reichertshofen, nahe dieser Unfallstelle, zusammen mit Ministerpräsident Markus Söder. Und er hat dies hier erklärt. Wir hören mal rein.
So schlimm das Ereignis für sich genommen schon ist, das hat mich wirklich aus den Gummistiefeln gehauen, weil der Verlust eines Lebens noch einmal ja zeigt, und da gucke ich jetzt hier in den Raum, was sie riskieren, was die Freiwilligen, aber auch die Berufsfeuerwehren, die Einsatzkräfte der THW, alle freiwilligen Helfer bereit sind, aufs Spiel zu setzen.
Man sieht hier, wie brutal es ist, wenn sonst sehr friedliche und eigentlich total unscheinbare Flüsschen so drastisch über die Ufer treten wie im Ilmtal. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, das ist etwa 30 Kilometer weiter westlich, da wird derzeit noch eine 73 Jahre alte Frau vermisst. Sie soll sich in einem Keller aufgehalten haben, als das Hochwasser kam. Für die Rettungskräfte ist es aktuell unmöglich, zu dem Haus vorzudringen. Man hört ja, sie müssen sich auch ein bisschen selber schützen. es müsse hier mit dem Schlimmsten gerechnet werden, heißt es von deren Seite. Und in dieser Gegend zwischen Ingolstadt und München gibt es gerade auch einen Dammbruch. Die Katastrophe geht also hier weiter.
Wie ist die Situation denn jetzt ganz allgemein in Schwaben an den Donauzuflüssen?
Ja, das war ja gestern so der erste große Hotspot. Die Gemeinden an den Flüssen Schmutter, Paar, Zusam, Günz, das sind vor allem die Landkreise Günzburg und Augsburg, die erleben gerade vielfach weiterhin Meldestufe 4, was Komplettüberschwemmung ganzer Ortsteile bedeutet, oft auch Jahrhunderthochwasser. Das bedeutet, vielerorts müssen die Häuser weiterhin evakuiert werden und noch mehr Häuser evakuiert werden. Manchmal auch aus der Luft mit dem Hubschrauber, ansonsten mit Booten der DLRG. Auch die Bundeswehr hilft hier seit gestern inzwischen aus. Aus Offingen im Landkreis Günzburg hat der BR eben berichtet, würden auch schon Brände berichtet, denn durch das Wasser im Haus könnten Kurzschlüsse entstehen und dadurch auch Feuer. Man macht sich außerdem Sorgen um das Öl in den Öltanks einiger Häuser, dass dieses dann austreten könnte und damit natürlich dieses Hochwasser zu einer noch schwierigeren Herausforderung werden lassen könnte.
Das sind ja schreckliche Szenarien, die Sie da beschreiben. Wie gehen die Menschen in den betroffenen Gebieten denn mit der Lage um?
Ja, es gibt viel Fassungslosigkeit, aber natürlich halten sich die meisten Leute an die Warnungen, vielfach über App, an die Leute herangetragen. Es gibt aber auch Solidarität, da helfen Landwirte mit ihren Wagen und Traktoren, die natürlich höher sind und oft über das Wasser hinausragen, mit bei der Evakuierung von Ortschaften. Da machen Leute ihre Gästezimmer frei, um Menschen zu beherbergen. Leute, die etwas höher wohnen als die Leute in Hochwassergebieten. Es gibt also auch viel Zusammenhalt in dieser Katastrophe.
Und wie sieht die Lage im Rest Süddeutschlands aus?
Also auch der zweite große Fluss im Süden Deutschlands, der Rhein, der hat einen hohen Pegel. Und zwar so, dass hier teilweise streckenweise die Rheinschifffahrt ruhen muss, wegen eines zu hohen Flusspegels. Weiter oben, rheinaufwärts in der Region Bodensee-Oberschwagen, da gibt es ja den Hotspot Meckenbeuren zwischen Ravensburg und Friedrichshafen in Baden-Württemberg, wo die Schussen, das ist ein kleiner Fluss aus dem oberschwäbischen Hügelland Richtung Bodensee, da ist der Pegel weiterhin bei 4,76 Meter, geht zwar zurück, aber wenn man sich überlegt, normalerweise ist die Schussen 45 Zentimeter tief, da ist klar, was das bedeutet. Und weiterhin gilt eine Aufforderung, hier in gewissen Ortsteilen die Häuser zu verlassen.
Heute Nacht kam ja auch die Meldung, dass in Baden-Württemberg ein ICE entgleist ist nach einem Erdrutsch. Was ist aktuell dazu bekannt?
Dieser ICE war gestern Abend mit 185 Passagieren an Bord entgleist, nachdem das Gleis von einem Erdrutsch erfasst worden war. Das ist ungefähr auf der Höhe von Schwäbisch Gmünd, wo der Zug umgeleitet wurde, weil ja die ICE-Strecke München-Stuttgart teilweise durch dieses Überschwemmungsgebiet führt, von dem ich gerade berichtet habe, und die daher gesperrt ist. Und dann hat es diesen Zug eben trotzdem auch auf dieser Umleitungsstrecke erwischt über diesen Erdrutsch. Zwei Waggons sind aus den Schienen gesprungen. Zum Glück ist den Passagieren an Bord nichts passiert. Wann es jetzt mit dem Zugverkehr zwischen München und Stuttgart auf dieser Strecke oder diesen Strecken weitergeht, das ist unklar.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen, wie es jetzt allgemein weitergeht. Also haben die Menschen in den betroffenen Gebieten das Schlimmste hinter sich?
Das würde ich sagen, kann man erst heute Nacht sagen. Es gibt weiterhin Warnungen vor lokalem Starkregen und einer Gewitterfront, die sich von Norden langsam Richtung Alpen schiebt. Und wenn die an die Alpen sozusagen drängt, dann kann da noch mal viel Wasser rauskommen. Immer wieder ist in diesen Gegenden sind da starke Regenfälle. Die Böden können einfach absolut nichts mehr aufnehmen und viele Ortschaften sind sowieso schon überflutet. Hier könnte sich also noch einiges verschärfen.
Ja, und die Flüsse, über die wir jetzt ja schon gesprochen haben, die Hochwasser führen, die münden ja meist in die Donau. Und die fließt ja auch durch größere Städte wie Regensburg oder Passau. Wie ist denn da aktuell der Stand?
Also in Regensburg herrscht derzeit noch die Meldestufe 3, also noch nicht die höchste Alarmstufe sozusagen. Schiffsanleger sind hier schon überflutet und vereinzelte Gebäude, aber die Stadt ist bisher noch trocken. Man rüstet sich da aber natürlich mit mobilen Hochwasserschutzwänden für Meldestufe 4. Ist dort natürlich einigermaßen Hochwasser erprobt. Restaurants haben Sandsäcke und Planen, die sie vor den Türen auslegen. Und man hofft, dass es nicht noch höher kommt, aber eine Garantie gibt es für diese historische Altstadt nicht. Der Vorteil, den Regensburg und vor allem Passau noch weiter unten am Lauf der Donau jetzt haben, sie haben einen gewissen zeitlichen Vorlauf, sich auf dieses Hochwasser, das wahrscheinlich erst in den nächsten Stunden und Tagen erst so richtig durchkommt, die können sich darauf einstellen. Und die sind, anders als die vielen kleinen Gemeinden an diesen eher kleinen Flüssen, einfach schon sehr viel mehr gewöhnt. Deshalb hofft man da, dass man dieses Hochwasser an der Donau und auch am Inn wegstecken kann.
Zur aktuellen Hochwassersituation in Süddeutschland unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone. Vielen Dank, Herr Krone. Beim Stichwort Litauen kommen vielen vermutlich schnell bestimmte Assoziationen, also das Baltikum mit Belarus und der russischen Enklave Kaliningrad. Schwierige Nachbarn, weite Landschaften und rustikale Küche. Aber vielleicht kommt ihnen auch gar keine Assoziation, so wie mir ehrlicherweise, weil sie noch nie im Baltikum waren. Auch das ist gar kein Thema, denn mein Kollege Michael Stang hat gerade 2 Monate in der litauischen Hauptstadt Vilnius gewohnt und kann uns was über seine Erfahrungen erzählen. Hallo, Herr Stang.
Hallo, Frau Kingston. Schönen Gruß aus Vilnius.
Ja, wie lässt sich denn das aktuelle Litauen beschreiben?
Also ganz klar als sehr spannende Region und als Land, das sich in einem gewaltigen Wandel befindet, muss man sagen. Ganz vorne steht die Politik und die unglaublich große Unterstützung für die Ukraine. Auf jedem Bus hier steht Vilnius, dann so ein kleines Herzsymbol und danach Ukraine. Wirklich in der ganzen Hauptstadt hängen Ukraine-Fahnen, meist zusammen mit der Fahne der EU und auch der litauischen Flagge. Und in der Innenstadt ist seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auf einem Gebäude neben der Stadtverwaltung ein riesiges Schild zu sehen, darauf Putin, the Hague is waiting for you. Also Putin, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, wartet auf dich. Also wirklich sehr politische Zeiten hier.
Woher kommt diese Unterstützung? Also wie kann man das vielleicht auch historisch erklären?
Litauen gehörte ja wie die Ukraine zur Sowjetunion und schon nach der Annexion der Krim 2014 hatten viele Menschen in Litauen große Angst, dass sich Russland bzw. Wladimir Putin Stück für Stück die souveränen Ex-Sowjetstaaten wieder zurückholen will. Und eine russische Besatzung kennen und fürchten die Menschen hier in Litauen. Wer zum Beispiel in das Museum der Okkupationen und Freiheitskämpfe geht, kann erahnen, welche Angst die Menschen hier haben. Das Museum, das ist in einem ehemaligen KGB-Gebäude, also des russischen Geheimdienstes, inklusive der bis heute erhaltenen Gefängniszellen und Folterkammern im Keller. Und deswegen ist diese Ukraine-Unterstützung auch ja eine gewisse Selbstverteidigung. Das gilt übrigens genauso für die anderen baltischen Staaten Estland und Lettland. Wenn die Ukraine komplett in russischer Hand ist, wird auch irgendwann das Baltikum angegriffen werden, heißt es hier überall. Deswegen waren die Menschen in Litauen noch alle sehr froh, als 2015 der Euro als Währung eingeführt wurde. Ebenso sind alle zufrieden und glücklich, dass das Land NATO-Mitglied ist, in der EU ist und auch, dass jetzt seit kurzer Zeit ja die Bundeswehr eine Brigade aufbaut, die für zusätzlichen Schutz sorgen soll. Also je näher an der EU, an der NATO und an Westeuropa, desto größer der Schutz vor Russland.
Sie haben jetzt sehr die Stimmung in der Bevölkerung beschrieben. Wie sieht das denn in der politischen Führung in Litauen aus? Die ist ja dann wahrscheinlich auch proeuropäisch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vergangenes Wochenende gab es hier die Stichwahl zur Präsidentschaft und die hat der bisherige Präsident Gitanas Nauseda deutlich gegen seine Herausforderin Ingrida Simonite gewonnen. Fast 75% der Stimmen entfielen laut Wahlkommission auf ihn. Und Nauseda hat sich wirklich als entschlossener Ukraine-Unterstützer einen Namen gemacht. Also die Stimmung hier in Litauen ist auf allen Ebenen eindeutig pro-Ukraine. Und in der ersten Erklärung nach der Wahl machte sich der alte neue Präsident auch gleich für höhere Militärausgaben stark.
Jetzt haben wir ja sehr viel über die Politik gesprochen, aber Sie haben ja gesagt, dass sich das Land generell im Wandel befindet. Wie bemerkt man das außerhalb der Politik?
Also wenn man hier durch die Hauptstadt geht, sieht man, alles ist im Umbau. Die Stadt ist wirklich eine Stadt der Gegensätze. Überall ist dieser permanente Wechsel zwischen immer weniger werdenden, bröckelnden Bauten aus Sowjetzeiten und moderner Architektur zu sehen. Das gilt auch für den Verkehr. Da fallen einem direkt die teils noch rostigen Oberleitungsbusse ins Auge, die aber ja elektrisch betrieben werden, also keine Dieselabgase ausstoßen. Oder der ganze Bereich der Stadtverwaltung rund um das Rathaus, da gibt es ein komplett neues Stadtviertel. Man sieht überall Baustellen, also die ganze Stadt wird um- und ausgebaut. Vilnius hat, muss man auch sagen, zum Beispiel die Auszeichnung der EU-Kommission als European Green Capital 2025 erhalten. Und darüber habe ich auch mit Anton Nikitin gesprochen, der hier für die Nachhaltigkeit der Stadt verantwortlich ist.
In our case, we are focusing on climate.
Wir konzentrieren uns auf die Punkte Klimawandel, Biodiversität, grüne Transformationen und nachhaltiges Management. Wir haben mit dem Slogan gewonnen, dass Vilnius die grüne Stadt im Entstehen ist. Es ist noch nicht die grüne Stadt, wie wir sie gern hätten, aber Vilnius wird immer grüner.
Ja, und er sieht das auch als Investment in die Zukunft, denn Vilnius wächst wirklich jedes Jahr um 2%.
Wie merkt man das denn konkret? Also was will Vilnius ändern, um eine grüne und nachhaltige Stadt zu werden?
Also einer der Hauptpunkte ist der Verkehr. Zum Beispiel ist das Radwegenetz von weniger als 40 Kilometern im Jahr 2016 ausgebaut worden auf im vergangenen Jahr über 160 Kilometer und das wird noch weiter ausgebaut. Es gibt auch extra Fahrbahnen für E-Autos. Der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden. Es gibt gerade eine große Diskussion, ob hier eine U-Bahn gebaut werden soll. Man sieht auch überall Leihräder und E-Scooter. Neue Bäume werden gepflanzt und man hat wirklich das Gefühl, auch wenn man mit den Leuten spricht, dass die Regierung das auch schafft. Ja? Die Menschen, die sind trotz des Ukraine-Kriegs zuversichtlich und positiv, dass ihre Stadt und ihr Land, dass das irgendwie alles auf einem guten Weg ist. Und das ist wirklich ein großer Unterschied zu Deutschland.
Wo wir ja öfter mal alles schwarz sehen. Ich finde es spannend, was Sie über die Menschen erzählt haben. Was würden Sie denn generell nach Ihrer Zeit in Litauen sagen? Welche Unterschiede gibt es dann noch zu Deutschland?
Also kurios ist auf jeden Fall, was mir direkt als erstes aufgefallen ist, dass die Leute sehr viel und sehr schnell zu Fuß gehen. Obwohl die Hauptstadt Vilnius mit rund 700.000 Menschen groß ist, kann man eigentlich alles zu Fuß erreichen. Die Altstadt, das Regierungsviertel, die Universität, die ganzen Parks. Und das Kuriose ist, dass die Gehgeschwindigkeit aber viel höher ist als in Deutschland, auch bei älteren Menschen. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass man hier etwa von Seniorinnen, die ihre Einkaufstasche noch hinter sich herziehen, überholt wird. Was auch anders ist, es gibt überall auch auf dem Land gute Internetverbindungen. Ich war in den vergangenen Wochen viel in Litauen unterwegs, wirklich im Norden am Dreiländereck zu Belarus und Lettland, an der Kurischen Nehrung an der Ostsee und überall hatte ich wirklich guten Internetempfang.
Das klingt ja ganz danach, als wäre die Digitalisierung in Litauen schon weiter vorangeschritten als in Deutschland. Ist das so?
Aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus auf jeden Fall. Aber im Gegensatz zu Estland wird zum Beispiel hier nicht digital bzw. online gewählt. Aber im Alltag ist trotzdem vieles online und digital machbar. Man kann Bus- und Bahntickets einfach per Smartphone buchen. Und hier wird, ähnlich wie in Skandinavien, auch fast nur noch mit Karte gezahlt. Das Bargeld wird immer weniger. Ab Mai wurden oder werden jetzt, ähnlich wie in den Niederlanden, auch die kleinen Kupfermünzen, also die 1- und 2-Cent-Stücke, zunehmend abgeschafft und Beiträge werden dann entsprechend auf- oder abgerundet.
Wenn man nach Osteuropa bzw. ins Baltikum fährt, dann erwarten ja viele vielleicht auch niedrigere Preise als in Deutschland. Wie ist das denn in Litauen? Würden Sie sagen, dass es ein günstiges Reiseland ist?
Ja, kommt schwer zu sagen, was genau jetzt günstig heißt. Also kostengünstig ist auf jeden Fall der öffentliche Nahverkehr. Hier in Vilnius kostet ein Busticket nur 1 Euro und es gibt auch noch gutes Internet im Bus. Auch bei Zugtickets, zum Beispiel nach Kaunas, das sind rund 80 Minuten, kann man mit einem neuen Zug für unter 12 Euro ein Erste-Klasse-Ticket bekommen. Mit tadellosem Internetanschluss auf der Strecke. Das Zweite-Klasse-Ticket kostet sogar nur 9 Euro. Auch nicht teuer sind Zugfahrten etwa nach Riga, also hier ins benachbarte Lettland. Busfahren ist noch günstiger. Wenn man essen geht, bezahlt man wirklich ähnlich viel wie in Deutschland. Auch der Kaffee kostet gleich viel und Kaffee wird hier wirklich viel getrunken. In jeder Ecke gibt es Cafés, wo sich die Leute dann auch direkt noch ein Stück Kuchen kaufen. Kuchen wird hier wirklich massenweise gegessen. Viele Cafés, die backen auch selber. Ja, und wer keinen Kuchen mag, der kann immer noch auf Pasteten umsteigen.
Pasteten klingt für mich fleischig. Ist das so?
Größtenteils. Also das sind meist so kleine Blätterteigtaschen, die entweder eine süße oder eben eine herzhafte Füllung haben. Süß bedeutet dann meist Kirsche, Apfel und natürlich Mohn. Und bei herzhaft gibt es fast alles. Noch eher selten sind vegetarische Füllungen, dann mit Spinat oder Quark. Häufig ist aber was Fleischiges drin, also Huhn oder Schwein, manchmal mit, manchmal ohne Gemüse. Es gibt auch Speckfüllung oder ganz groß einfach nur Kraut, dann meist mit ein bisschen Speck drin. Sonst schmeckt es ja nach nicht viel, sagen sie hier mit einem Augenzwinkern. Ganz häufig ist da noch Kümmel dabei. Und es gibt auch Kibinai, das ist so ein halbmondförmiges Hefegebäck, dann mit gebackener Hammel- oder Rindfleischfüllung.
Ich habe mir ehrlicherweise noch nie über litauische Spezialitäten Gedanken gemacht. Was sind denn sonst noch so kulinarische Highlights?
Es gibt zwei große Klassiker hier. Einmal Salty Barschai, habe ich wahrscheinlich nicht ganz sauber ausgesprochen. Das ist eine kalte rote Beetesuppe mit Kefir, ganz hübsches Rosa, mit Gurken und gekochten Eiern drin. Meist gibt es dazu Kartoffeln. Und die Suppe, die gibt es hier überall. Mittlerweile gibt es auch einmal im Jahr, immer Anfang Juni, ein extra Fest dazu. In der Stadt sieht man hier überall Plakate, dass für dieses Pink Soup bzw. Rosa Suppe Fest geworben wird. Und zweite Nationalspeise sind Zeppelinai, so zeppelinförmige, gefüllte Klöße aus geriebenen Kartoffeln, meist mit Fleischfüllung wieder. Die gibt es aber auch mit Pilzen oder Quark, dazu immer saure Sahne. Häufig ist da noch ein bisschen Speck obendrauf. Und es gibt Restaurants, da bekommt man wirklich nur einen dieser Zeppeline. Der ist dann aber so riesig, dass man trotzdem danach extrem satt ist und nachts vermutlich erstmal auf dem Rücken schlafen muss. Überall ist auch Dill dabei. Hier gibt es wirklich eine große Vorliebe für dieses Gewürz und natürlich sehr viele Pilze. Also Pilze sammeln ist hier auch eine Art Volkssport und es gibt immer viel frisches Brot, auch in flüssiger Form.
Also Bier oder was meinen Sie mit flüssigem Brot?
Genau, Bier gibt es hier eine Menge, aber zum Beispiel auch Gira, das ist dieser Brottrunk, kennen manche vielleicht aus Russland, wo das dann Kvas heißt. Und dieses Getränk wird durch Gärung aus Brot hergestellt. Viele Restaurants machen das auch selber, also irgendwo im Keller. Und Gira erinnert so ein bisschen an Malzbier. Je nach Marke ist es dann unterschiedlich süß und wird wirklich in allen Altersschichten getrunken, vor allem wenn es heiß ist jetzt hier im Sommer.
Und wenn ich jetzt überlege, nach Litauen zu fahren, also gibt es da noch andere Städte, abgesehen von Vilnius oder andere Orte, die ich mir anschauen sollte?
Also auf jeden Fall lohnt sich ein Abstecher in die ehemalige Hauptstadt Kaunas. Das sind knapp 1,5 Stunden von Vilnius aus mit der Bahn oder dem Bus. Sehr empfehlenswert, kennen auch viele, ist die Kurische Nehrung. Also ein Ausflug an die Ostsee ist wirklich immer toll. Dort kann man auch in das Thomas-Mann-Haus gehen, das ehemalige Sommerhaus der Familie Mann. Es gibt dort auch große Sandwanderdünen, man kann Bernstein sammeln, schön essen gehen, man kann dort sogar bis zur Grenze, also an die russische Exklave Kaliningrad fahren. Und wenn man in den Norden bzw. in den Westen fährt, da sieht man auch überall Störche in jedem Dorf, mit Glück auch Kraniche oder ich habe einmal auch einen Elch gesehen, was ganz toll war. Und wer sich generell für Natur interessiert, kann in einen oder mehrere der vielen Nationalparks gehen und die große Vielfalt der Natur hier bewundern. Da gibt es auch wirklich Lehrpfade im Moor und Ähnliches. Also Wandern und Spazieren gehen ist hier immer möglich.
Vielen Dank, Herr Stang, und ich wünsche Ihnen eine gute Rückreise nach Deutschland. Alles in allem, also offenbar eine Reise wert, das war Michael Stang. Und als wir am Mittwoch das Gespräch voraufgezeichnet haben, da war er noch in Litauen. Inzwischen ist er wieder zurückgekehrt nach Deutschland. Und von da aus reisen wir gleich nach Salzburg. Und ich sage Ihnen jetzt schon mal, es wird festlich. Die weltberühmten Salzburger Sommerfestspiele kennt man. Seit 1920 ein Kulturereignis der Extraklasse mit Musikkonzerten in Top-Besetzung und natürlich mit dem Jedermann-Schauspiel vor dem Salzburger Dom. Seit 1973 auf die Initiative des Dirigenten Herbert von Karajan, der einige Jahre zuvor schon die Osterfestspiele ins Leben rief, findet über das Pfingstwochenende zusätzlich eine Konzertreihe statt, die noch nicht so bekannt ist und noch nicht so überlaufen ist wie die Veranstaltung im Sommer. In diesem Jahr standen sie ganz im Zeichen des wohl berühmtesten Salzburgers, Wolfgang Amadeus Mozart. Anlass für meinen Kollegen Alfred Schmitz, der schmucken österreichischen Grenzstadt einen Besuch abzustatten und im Schnelldurchlauf, und zwar auf Mozarts Spuren, Festspielatmosphäre zu schnuppern.
Schon auf der Zugfahrt nach Salzburg habe ich Mozart im Kopf. Vor meinen inneren Ohren höre ich die Ouvertüre von Le Nozze di Figaro. Ist das schon die Mozart-Magie, die einen packt, wenn man der Stadt einen Besuch abstattet, in der Wolfgang Amadeus Mozart 1756 geboren wurde, in der er rund 25 Jahre lebte und arbeitete? Profan sind hingegen die Klänge, die mich am Salzburger Bahnhof empfangen. Viel Betrieb auf den Gleisen und den Bahnsteigen. Am Pfingstwochenende hat die Stadt doppelte Anziehungskraft. Da mischen sich zusätzlich 12.000 Festspielbesucher unter die vielen Salzburg-Touristen. Die einen kommen in der Hauptsache wegen des aktuellen Konzertprogramms, die anderen in der Hauptsache, um die schöne Stadt an der Salzach zu erkunden. Ich möchte beides kombinieren. Festspielatmosphäre schnuppern, mich aber auch auf die Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart begeben, der das Programm der diesjährigen Pfingstfestspiele prägt. Tutto Mozart lautet das Motto. Für die italienische Starsopranistin Cecilia Bartoli, seit 2012 künstlerische Leiterin der Pfingstfestspiele, soll sich in diesem Jahr alles um Mozarts Musik drehen. Bei mir dreht sich erst einmal alles um meinen knurrenden Magen. Daher lege ich einen Zwischenstopp ein, am Würstelstand von Gerhard Seiler, eine Salzburger Institution. Festspielgäste in Abendgarderobe bedient er eher selten.
Am Würstelstand haben wir nicht die Klientel, sondern das sind einfach aus der Umgebung oder die Leute, die das Einfache gern haben. Obwohl auch die Trebko schon bei mir war oder viele andere. Es ist einfach, ja, wie ich vorher gesagt habe, nicht das Klientel.
Vom Würstelstand gehe ich durch den Mirabellgarten, genieße im Vorbeigehen die wundervolle Blütenpracht dieser barocken Gartenanlage, überquere auf der Fußgängerbrücke die Salzach und bin dann auch schon an der ersten Station meiner Mozart-Tour angekommen, Wolfgangs Geburtshaus. Mitten in der Salzburger Altstadt, in der malerischen, aber immer menschenvollen Fußgängerzone, hat sich am Hauseingang der Getreidegasse Nummer 9 schon eine Besucherschlange gebildet. Ganz klar, das hier ist ein Touristenmagnet. An der Kasse vorbei geht es über eine steile und enge Treppe hoch ins dritte Obergeschoss. Vor dem eigentlichen Wohnbereich eine Küche mit Herdstelle und Kochutensilien, wie sie vor gut 300 Jahren benutzt wurden.
Also wir sind jetzt im Geburtshaus, im ersten Wohnhaus der Mozarts.
Kunsthistorikerin Maria Eder führt durch die Räume und berichtet über das Leben der damals vierköpfigen Familie Mozart in dieser bescheidenen Dreizimmerwohnung im dritten Stock eines typischen Salzburger Mietshauses Mitte des 18. Jahrhunderts.
Und hier haben wir noch Originalmöbel und man kriegt einfach so ein bisschen Eindruck, wie so ein Wohnzimmer eingerichtet war. Also man sieht tatsächlich, es hat sich das gesamte Leben, der gesamte Alltag in diesem zentralen Raum abgespielt.
Bilder an den Wänden, Sitzmöbel, ein Tisch mit Spielkarten und ein Klavier, an dem Wolfgang und seine 5 Jahre ältere Schwester Maria Anna wohl ihre ersten Fingerübungen machten. Die interessante und umfangreiche Ausstellung, die mittlerweile nicht nur über die ehemalige Mozart-Wohnung, sondern das gesamte Haus verteilt ist, berichtet über die Arbeit von Vater Leopold als Vizekapellmeister der Salzburger Fürsterzbischöfe und über Wolfgangs frühe Karriere als musikalisches Wunderkind, über seine ersten Kompositionen, seine Konzertreisen durch Europa. 1773 konnten es sich die Mozarts leisten, in eine größere und noblere Wohnung auf der anderen Seite der Salzach zu ziehen. Die kann und sollte man natürlich auch besichtigen. Ich entscheide mich aber jetzt für einen Besuch im Domquartier und gehe durch die Getreidegasse Richtung Residenzplatz, wo reger Fiakerverkehr herrscht. Durch einen großen Torbogen gelange ich in einen Innenhof mit einem riesigen barocken Wandbrunnen. Links davon führt ein prachtvolles Treppenhaus mit breiten Steinstufen in den ehemaligen Wohn- und Amtssitz der mächtigen Salzburger Fürsterzbischöfe. Zwei von ihnen, Graf Schrattenbach und Graf Coloredo, waren wichtige Arbeitgeber von Vater Leopold und später auch von Sohn Wolfgang, weiß Dr. Sabine Krohn zu berichten, die als kulturhistorische Expertin für das Domquartier zuständig ist.
Das ist nämlich wirklich sein Arbeitsplatz, Mozart at Work. Er ist von seinem Geburtshaus hierher gekommen, ist hier hinaufgelaufen. Ich stelle ihn mir immer laufend vor, weil er wahrscheinlich wieder zu spät dran war. Alle Prunkräume, die wir jetzt durchschreiten, sind seine Spielorte gewesen und wo er selber auch gespielt hat.
Beim Gang durch die Prunkräume der ehemaligen Residenz dieser weltlichen und kirchlichen Fürsten erhält man einen Eindruck von ihrem Reichtum und ihrer politischen Macht. Sie waren auch der Kultur zugewandt, kauften Gemälde, veranstalteten Bälle, glänzende Feste und Konzerte, für die Wolfgang Mozart Auftragskompositionen schuf, die er mit dem erzbischöflichen Hoforchester in diesen Räumen einstudierte und aufführte. Von der Residenz führt ein direkter Gang in den Dom, wo Mozarts Musikgenie ebenfalls zum Einsatz kam. Hier saß er an der Orgel und nutzte die besondere Akustik des Kirchenraumes für seine geistlichen Werke. Ich muss mich jetzt ein wenig beeilen. Nachdem gestern eine umjubelte und spektakuläre Operngala mit Mozart-Arien aus seinen Opern Le Nozze di Figaro, Così fan tutte und Don Giovanni mit einer gut aufgelegten Cecilia Bartoli im ausverkauften großen Festspielhaus stattfand, steht jetzt für mich der musikalische Höhepunkt und Abschluss meines kurzen Salzburg-Besuches an. Die Neuinszenierung der Mozart-Oper La Clemenza di Tito. Am Dirigentenpult und auf der Bühne internationale Starbesetzung und in einer der Hauptrollen auch wieder Cecilia Bartoli selbst. Wunderbar, dass man in der Salzburger Innenstadt wirklich alles fußläufig erreichen kann. Nur ein paar Schritte vom Dom entfernt befinden sich die Festspielhäuser. Schon bin ich da. Ich habe mich ein wenig in Schale geschmissen und die Krawatte angelegt, wobei mir auffällt, dass der Anteil der Besucherinnen und Besucher in Abendgarderobe weniger hoch ist, als ich angenommen hatte. Der eine oder andere Paradiesvogel und die lokalen Promis fallen auf, aber ansonsten jede Menge Jeans und legere Kleidung um mich herum. So teuer, elitär und exklusiv wie anderswo geht es hier in Salzburg nicht zu, sagt mir die Pressesprecherin der Festspiele Ulla Kaltmeier, die ich bei schönem Abendwetter auf einem der Außenbalkone treffe.
Wir suchen und streben immer nach der höchsten Qualität. Das ist schon in unserem Gründungsmanifest drinnen. Dahingehend muss es Elite sein. Es muss einfach die höchste Qualität hier gezeigt werden, die besten Künstler, die bestmöglichen Inszenierungen. Aber ganz wichtig ist auch, wir haben 50% unserer Karten sind zwischen 5 und 105 Euro. Also das ist günstiger als jedes Pop- oder Rockkonzert. Und das ist uns sehr wichtig. Wir pflegen ein eigenes Jugendprogramm. Das ist wie eine Sparte. Neben Oper, Schauspiel, Konzert ist das Jugendprogramm genauso wichtig geworden.
Noch günstiger, nämlich sogar gegen Bezahlung, verrät mir eine Opernbesucherin. In schickem rotem Abendkleid hat sie den Zugang zu den Festspielen gefunden. Als Kinderstatistin bei Mozarts Zauberflöte, was schon einige Jahre her ist, wie sie mir augenzwinkernd sagt.
Ich bin vielleicht wie viele Salzburger total Mozart verliebt, wenn ich hier die Möglichkeit habe, an historischen Orten Konzerte zu erleben. Und das ermöglichen uns verschiedene Kulturvereinigungen, die Salzburger Festspiele oder eben auch das Domquartier, die in den historischen Räumen Mozartmusik aufführen. Und ich sage dann oft, wenn man in Salzburg ist, das Glück hat hier Gast zu sein, dann muss man irgendwo das Mozart mitnehmen, egal ob es der Besuch von einem Mozartmuseum ist und im besten Fall auch hier Mozartmusik hören.
Auf den Spuren von Mozart war Alfred Schmitz bei den Salzburger Pfingstfestspielen. Für uns geht es aber gleich erstmal nach Schweden und auch musikalisch. Das hier sind die Shoutout Louds mit Please, Please, Please.
Thank you.
Können Sie sich noch an Ihren schönsten Arbeitsplatz erinnern? Oder hatten Sie überhaupt schon mal so etwas wie einen super schönen Arbeitsplatz? Wir lernen gleich einen Stockholmer Bierbrauer kennen, der ihn gefunden hat. Und zwar in einer Kirche. Manuel Rauch hat ihn besucht.
Eine Straßenkreuzung im Stockholmer Vorort Sundbyberg. Viele Wohnhäuser, ein Kleidergeschäft und eine kleine Kirche. Unscheinbar steht sie da. Fast würde man an den rotbraun verputzten Wänden, den schlichten Kirchenfenstern und dem Turm mit Spitzdach vorbeigehen. Nur die Bierbänke vor dem Eingangsportal sind ein Vorgeschmack auf das, was sich hinter den Holztüren verbirgt. Statt Messwein fließt dort Bier. Wo mal Kirchenstühle und ein Altar standen, thronen jetzt riesige Brautanks unter dem Kirchengewölbe. Auf der Empore ist eine Bar. Erik Horstmann arbeitet hier als Restaurantchef in der Omnipollo-Brauerei.
Das ist der schönste Arbeitsplatz, den ich je hatte. Ein einzigartiger Ort. Man kommt in ein helles, offenes Lokal und dann überall diese Holzbalken und dazu der rostfreie Stahl der Biertanks, die sind quasi das Herzstück. Hier brauen wir das beste Bier der Welt, in einer kleinen Kirche bei Stockholm.
Bei so viel göttlichem Segen kann man schon mal leicht ins Übertreiben kommen. Ursprünglich war Erik Lehrer, dann hat er sich entschieden, lieber Brauwesen zu studieren. Die Mikrobrauerei hat sich vor 4 Jahren in der Kirche niedergelassen.
Hier war vor uns auch schon eine Brauerei, die war aber viel kleiner. Und die Eigentümer wollten nicht weitermachen. So wurde die Kirche frei.
Einen Gottesdienst gab es hier schon seit 20 Jahren nicht mehr. Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet, gehörte das Gebäude der Missionskirche, einer evangelischen Freikirche in Schweden. Ihren Ursprung hatte die in den schwedischen Volksbewegungen des 19. Jahrhunderts, zu denen ausgerechnet auch die Abstinenzbewegung gehört hat. Weil der Alkoholismus damals ein weit verbreitetes Problem war, war zwischenzeitlich mehr als die Hälfte der Schwedinnen und Schweden für ein totales Alkoholverbot. Soweit kam es zwar nie, aber Bier, Wein oder Schnaps gibt's nur in staatlichen Alkoholläden zu kaufen. Und in Bars gilt, wer zu betrunken ist, bekommt nichts mehr ausgeschenkt. Als die Missionskirche das Gotteshaus in Sundbyberg nicht mehr gebraucht hat, wurde es im Jahr 2005 entwidmet und stand erstmal mehrere Jahre leer. Zwischenzeitlich war eine Kunstgalerie drin, bis dann die erste Brauerei übernahm. Heute stehen in dem doch recht kleinen Kirchenschiff 7 Tanks. In die größeren passen bis zu 9000 Liter Bier. Viel Platz zum Herumgehen bleibt da nicht. Vor allem eine logistische Herausforderung.
Das sind Braukessel, die aus Deutschland kommen. Alles hier drin wurde extra für uns angefertigt, dass es genau hier reinpasst, sodass wir jeden noch so kleinen Platz ausnutzen können. Hier stehen unsere großen Tanks, aber hier gab es viel ungenutzten Platz. Also haben wir da horizontale Tanks genommen. Es wurde an fast alles gedacht.
Dabei durfte an der Kirche selbst nicht viel verändert werden. Die Holzbalken und die Fenster sind zwar äußerst schlicht, aber denkmalgeschützt. Das sei eben ein Teil der Herausforderung. Viel Kritik gab es an dem Vorhaben nicht, meint Erik.
Wir haben immer wieder Gäste aus dem Ort. Die haben hier schon gewohnt, als es noch eine Kirche war, haben hier drin ihren Schulabschluss gefeiert. Und die finden es toll, dass das jetzt eine Brauerei ist. Die meisten freuen sich, dass man etwas aus dem Gebäude macht und es nicht nur leer stehen lässt.
Den besten Überblick über die Brauerei hat man von der Empore oben. Hinter dem weißen Holzgeländer verwandelt sie sich abends in eine Bar. In einem Nebenraum ist eine kleine Küche untergebracht. Am Tresen wird Bier gezapft, auf hohen Barhockern und an Tischen lassen die Gäste ihren Tag mit Burgern und dem etwas anderen Weihwasser ausklingen.
Es ist sehr schön, hier zu sein. Wir haben ein Firmenfest und es macht Spaß, mit Jesus ein Bier zu trinken.
Als Nichtgläubiger in dieser Hinsicht ist das doch eine gute Möglichkeit, eine neue Religion ins Leben zu rufen.
Das ist schon speziell. Man denkt noch mal über die Säkularisierung in Schweden nach. Wir haben hier eine Kirche, die zu einer Bierhalle geworden ist. Zlatan Ibrahimovic, der Fußballspieler, ist in eine alte Kirche gezogen. Interessant zu beobachten, wie sich das alles verändert.
In der Tat gilt Schweden als das am stärksten säkularisierte Land der Welt. Kirchliche Feste werden zwar groß gefeiert, Religion spielt im Alltag der allermeisten aber keine Rolle. Viele Gotteshäuser werden nicht mehr gebraucht und umfunktioniert. Die Missionskirche hat sich vor einigen Jahren mit anderen Freikirchen zusammengeschlossen. Weitaus größer ist die Svenska Kyrka, die evangelisch-lutherische Kirche in Schweden. Ihr gehören formell immer noch mehr als 5 Millionen Menschen an. Jeder zweite Schwede ist Mitglied. Ihr Gotteshaus steht nur ein paar hundert Meter von der Bierkirche entfernt. Hier gibt es noch einen Altar und auch eine Pfarrerin, Christina Lundström. An der unkonventionellen Kirche nebenan stört sie sich nicht.
Es ist ja keine Kirche mehr und dann ist es doch gut, wenn das alte Gebäude noch für etwas verwendet wird. Und Bierbrauen ist ja nun wirklich eine kirchliche Tradition. Es waren die Mönche in den Klöstern, die damit angefangen haben.
Einmal war sie sogar selbst drüben in der Omnipollo-Kirche, obwohl sie gar kein Bier mag, erzählt Christina.
Wir hatten mit den Arbeitskollegen der schwedischen Kirche mal unsere Weihnachtsfeier dort. Wir saßen auf der Empore und es war wirklich viel los. Die Leute gehen dorthin, um in Gemeinschaft zu sein, gut zu essen und zu trinken, in Maßen. Und die Kirche steht ja auch für Gemeinschaft. Wenn man die Rezensionen im Internet liest, gibt es viele, die schreiben, wow, wie toll, Bier in einer Kirche. Das ist für mich ein heiliger Moment. In gewisser Weise stellen sie also eine Verbindung zur Kirche und zum Glauben her, durch das Bier trinken. Gott wirkt auf die unterschiedlichsten Arten.
Und wer genau hinschaut, entdeckt neben den Barstühlen sogar noch die Orgel, die in der abendlichen Barbeleuchtung mit den Bierkesseln um die Wette glänzt. Erik Horsmann ist froh, dass sie noch da ist.
Die sollte noch funktionieren. Sie muss nur mal wieder gestimmt werden. Ich versuche, jemanden zu finden, der sie stimmen und auch spielen kann. Ein Konzert hier oben wäre toll.
Und könnte dann ja vielleicht beim ein oder anderen Gast tatsächlich noch für ein echtes göttliches Erweckungserlebnis sorgen. Nach 2-3 Bier nicht ausgeschlossen.
Manuel Rauch hat Bier in einer Stockholmer Kirche probiert. Und mit diesem Feierabendgetränk endet unser Sonntagsspaziergang für heute. Ich freue mich, wenn Sie sich mit Feedback bei mir melden. Wie immer an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Passen Sie auf sich auf und bis bald.